Ich wollte beginnen mit einem vorbereiteten Anfang, der jetzt aber nicht mehr funktioniert. Oma, du warst ja beim Augenarzt heute Morgen.
Ja.
Und Oma hatte gestern gesagt, sie wird ganz große Pupillen haben. Und dann hatte ich mir einen Spruch überlegt. Und zwar, der da lautet, Oma, warum hast du denn so große Augen? Warum hast du denn so einen großen Mund?
Damit ich dich heute mal verschlucken kann.
So. Aber das funktioniert jetzt nicht, weil deine Pupillen sind gar nicht so groß. Kannst du denn okay sehen?
Also das war ja nur alles ganz anders. So ist das im Leben. Man denkt sich irgendwas, steigert sich in was rein, kriegt eine Angst. Und plötzlich ist alles total anders. Also ich kam zu Dr. Frenzel. Dr. Frenzel ist ein gut aussehender 60-jähriger Arzt. Das ist erstmal wichtig. Dass Ärzte
gut aussehen.
Müssen auch gut aussehen. Und 60-Jährige sind noch so in so einer Situation, wo die richtig gut aussehen können. Auch noch Ältere können auch gut aussehen. Also ich kam dahin, da waren drei nette Schwestern. Die eine hatte sich gerade verschluckt und hatte einen Hustenanfall und brauchte ein bisschen länger. Doch dann bin ich gerufen worden und dann begann Akt 1. Ich sitze auf einem Stuhl, vor mir ein Gerät, ein Arztgerät. Ich muss in dieses Arztgerät reinschauen und plötzlich kommt ein Blitzstrahl in mein Auge geschossen. Und genau davor hatte ich Angst. Weil ich so ganz schöne chinesische Augen habe, so Schlitzaugen, und da trifft der Blitzstrahl oft nicht. Das war dann zu Ende. Dann ging ich zum Arzt rein und das war schön. Ich saß auf dem Stuhl, habe mit Dr. Frenzel ein bisschen erzählt. Er hat ein lustiges Wort gesagt und zwar, ich soll nicht so kniffeln.
Kniffeln? Aha.
Er meinte damit, dass ich die Augen nicht so zukneifen soll. Dann haben wir erstmal richtig gelacht und dann hat er mir aber gesagt, dass ich irgendwann damit rechnen muss, diese berühmt-berüchtigte Augen-OP machen zu lassen.
Oh, echt? Okay.
Nach der alle so wahnsinnig gut gucken können.
Mhm.
Dieses kleine Wunderwerk. Aber jetzt kommt es zu der schönen runden Brille. Die schöne runde Brille ist wirklich eine schöne runde Brille. Und ich trage runde Brillen seit meinem 18. Lebensjahr. Nee, mit 18 Jahren habe ich angefangen, eine Brille zu tragen und habe 20 Jahre die Sonntagsbrille meiner Großmutter getragen, die ich aus ihren jungen Jahren von ihr bekommen hatte. Die wäre jetzt 100 Jahre alt, die Brille.
Boah, hast du die noch?
Die habe ich noch, die Brille, die kann ich dir nachher zeigen. Aber ich bin konsequent eine runde Brillenträgerin geblieben.
Mhm.
Und das Ding ist, kann ich mal sagen?
Ja, klar.
In meinen DDR-Zeiten hat man damit eine Philosophie vor sich hergetragen und hat sich zu einer Denkrichtung und zu einer politischen Haltung
bekommen. Ja, okay.
Ja, also,
so liberaler oder?
Runde Brille war immer künstlerisch, sozial, kulturell interessiert.
Mhm.
Man gehörte in den Kreis der sogenannten Intellektuellen, zu denen ich heute oft Klugscheißer sage und hatte einen Stempel und man hat eine runde Brille nie umsonst getragen. Man hat sich dadurch einsortiert in eine Gruppe, ganz bewusst.
Ja.
Jetzt brauche ich aber wirklich auch wieder eine neue Brille, bis dann diese Operation stattfindet und es wird wieder eine runde Brille sein.
Sehr gut. Ja, die sind ja total in heutzutage,
ja,
ne? So runde Brillen.
Genau, meine liebe Anna, die sind heute total in. Aber ich musste eine Durststrecke von ungefähr 25 Jahren zurücklegen, wo diese
Brille, du in warst.
Bis ich wieder in war.
Ja.
Da war nämlich diese runde Brille überhaupt nicht in, sondern einzig und allein out.
Ich glaube, das könnte man als Definition vom Modebewusstsein nehmen. Du hast sie getragen.
Das kann man nicht nur als ein Bewusstsein für Mode betrachten, sondern das kann man auch auch anders beschreiben als das kann man als Haltung beschreiben, als konsequente Haltung und eine Beschreibung ist das für eine Person, die sich nicht verrückt machen lässt, irritieren lässt durch die Mode und durch die modischen Ströme, die ja letzten Endes nur durch den Markt bestimmt sind.
Absolut, das stimmt. Mensch, jetzt das ganze Thema auf so eine Weisheit gedreht. Wir haben bei schönen Ärzten angefangen, so ganz schön kaffeeklatschmäßig und jetzt das.
Aber wie sieht es denn bei dir eigentlich mit den schönen Ärzten aus?
Das weißt du doch.
Ja, ich weiß es, aber ich wollte es nochmal hören.
Für die Öffentlichkeit, ich wurde im Dezember operiert am Arm, weil ich mir den Arm gebrochen habe. Der ist immer noch gebrochen, aber wird jetzt geschient durch eine Metallplatte am Knochen. Und da saß ich mit Oma im Flur. Wir haben geredet, ich glaube, es waren auch wieder hochintellektuelle Themen über Traumdeutung.
Das war's. Glückscheißer-Themen.
Genau, das weiß ich noch ziemlich genau. Da haben wir über Traumdeutung gesprochen und wie wir Albträume vermeiden. Darüber haben wir nämlich gesprochen. Und zwar haben wir gemerkt, dass sowohl Oma als auch ich ganz unabhängig voneinander eine Strategie entwickelt haben, die da wäre, dass man sich dem bewusst macht, dem Albtraum. Ne? Und dass man kurz bevor man einschläft, ja, so eine, ich zumindest, meine Strategie war, über die Dinge nachzudenken, die, vor denen ich Angst habe, mich damit zu beschäftigen. Und daraus folgte, dass, wenn ich geschlafen habe, mein Unterbewusstsein das nicht mehr aufarbeiten musste, weil ich es schon im klaren Bewusstsein aufarbeitet hatte. So. Aber es geht ja um die schönen Ärzte.
Ja, nicht um Albträume.
Da, ja, der Arzt in der Notfallaufnahme, der mich da mit Rotze in den Nasen, also ich hatte Rotze in der Nase, empfangen hatte, als ich weinend aufgenommen wurde im Krankenhaus. Der war tatsächlich sehr schön und Oma hat es sich nicht nehmen lassen, einen etwas zu laut gesprochenen Kommentar abzulassen. Der sieht aber gut aus, als er an uns vorbeigegangen ist, ne?
Ja.
Ja.
Bleiben wir doch nochmal bei diesem schönen jungen Arzt.
Nee.
Doch.
Was möchtest du denn noch zu ihm sagen?
Ich möchte unbedingt etwas ergänzen.
Ja, klar.
Was dir ganz bestimmt sofort wieder einfällt. Es gab dann aber eine interessante Situation.
Ja.
Dieser schöne junge Arzt in dem weißen Arztkittel hat ja auch irgendwann Feierabend.
Richtig.
Er ist ja nicht jemand, der 24 Stunden an 7 Tagen arbeitet.
Mhm.
Plötzlich erschien dieser junge Arzt wieder, und zwar nicht mehr im weißen Kittel, sondern in Zivil. Jetzt wird's interessant. Ist dieser schöne junge Arzt immer noch ein schöner junger Arzt? Er war es.
Ja.
Und zwar, das Hochinteressante war, er hatte eine Jeans an und die Jeans hing im Hintern so wunderbar runter. Und das ist eine Sache, die ich unheimlich liebe. Und so ging er an uns vorbei und wir konnten ihn noch einmal genießen.
Ja, das stimmt. Und für alle Leute unter 60, die würden diese Person Hipster nennen. Der hat sich schon relativ hipstermäßig gekleidet.
Ja, das stimmt.
Ne? Mit Fahrradtasche. Naja, gut. Ich mache mal einen Cut hier und spreche ein anderes Thema an. Und zwar wollte ich über das Feedback sprechen von unserer letzten Aufnahme. Das war durchweg positiv, darüber habe ich mich total gefreut, aber ich habe eine wichtige Kritik bekommen. Und zwar, der Podcast heißt ja das A und O. Alle wissen, dass du meine Oma bist, aber keiner weiß, wie alt ich bin oder wie alt du bist. Und das ist schon wichtig, wurde mir gesagt, damit man die Generation nämlich einschätzen kann. Bist du eine alte Oma, eine ganz alte Oma? Bist du eher eine jüngere Oma? Bin ich ein jüngeres Kind oder bin ich doch schon 30? Kann man es an meiner Stimme erahnen? Nicht jeder. Also ich bin 22 und du, Omi?
Ich bin jetzt 69, kurz vor 70.
So, so ist es.
Ja.
Und jetzt?
Das ist die bittere Wahrheit. Wir haben nicht gelogen.
Nee, wir haben nicht gelogen. Ja. Genau, und so wurde noch gesagt, zu unserem Podcast konnte man gut einschlafen, weil wir angenehme Stimmen haben. Ja, was das wohl heißen soll, mehr brisante Themen reinstreuen, damit die Leute ja nicht einschlafen wollen. Nee, ich finde das gut eigentlich. Ein Podcast, zu dem man einschlafen kann, ist eine gute Sache. Aber er hat nicht verraten, ob er bei schrillem Gelächter deinerseits aufgeschreckt ist. Nee. Wie war das Feedback bei deinen Leuten, mit denen du gesprochen hast?
Das Interessante ist ja bei meinen Leuten, ich habe den Podcast weitergeleitet an eine vielleicht eher ältere Generation. Mhm. Und die hören dann natürlich noch mal so ganz hin irgendwie. Die kennen mich ja. Also alle Leute, die es bekommen haben, kennen mich auf jeden Fall. Mhm. Nicht alle Leute kennen Anna. Einige Leute. Und es ist natürlich erstmal so, als erstes gibt es Neid.
Sehr gut.
Neid kann wirklich eine richtig gute Sache sein. Mhm. Und
ja, wir machen mal kurz die Tür auf. Es hat geklingelt.
Nee, das Schöne ist ja, dass ich auch Leute erreicht habe, die wirklich älter sind. Und da gab's und die natürlich im besten Sinne auch wirklich neidisch waren, ja. Denn ich meine, es ist einfach mal eine Realität. Wer hat schon die Möglichkeit, mit seinem Enkelkind so interessante Sachen zu machen und sich so auszutauschen?
Ja. Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Unser Thema heute ist Mut. Wir haben uns ja in den letzten Wochen Gedanken darüber gemacht, hatten ja auch schon ein paar Austausche über das Thema. Und wenn ich darf, würde ich mal mit meinen Ideen beginnen. Ich hatte mir nämlich überlegt, das wäre doch schön, ein paar Meinungen von Personen zu erfragen. Was bedeutet Mut für dich? Was hast du schon mal Mutiges gemacht? So die zwei Kernaspekte. Und ich habe dieses Mikrofon, was ich gerade zwischen uns halte, mit nach Berlin genommen. Meine beste Freundin wohnt in Berlin und ich glaube, da wohnen ziemlich viele mutige Menschen. Wir sind auf eine Ausstellung gegangen von einem Künstler. Ich hatte das Mikro dabei, aber ein recht berühmter Künstler. Es waren sehr viele Leute da, sehr kontroverse Kunst. Da geht es um Politik, da geht es um Sex, da geht es um Diskriminierung. Und er stand da und war umringt von einer Traube von Menschen, die alle was von ihm wollten.
Frauen.
Ja, auch Frauen waren dabei. Und er stand da und hat geredet und ich mit meinem Mikro in der Tasche bin rumgestromert, hatte eigentlich vor, Passanten zu fragen. Dabei muss ich aber sagen, ich habe sehr negative Erfahrungen gemacht mit Passanten in Berlin, weil die sehr abgekapselt wirken. Wenn du überhaupt versuchst, Augenkontakt zu machen, wird direkt weggeschaut, schneller gegangen, husch husch um die nächste Ecke. Also ich hätte Leuten hinterherrennen müssen, um sie zu konfrontieren, ohne sie zu erschrecken. Und naja, dann stand ich da, hatte also noch keinen befragt. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, fragst du doch einfach mal den Künstler.
Oh, klasse.
Ich also hin, habe aus dem Augenwinkel beobachtet, wann sich die Traube etwas auflöst. Veronika wusste nicht, was ich vorhab, meine beste Freundin, die ich da besucht habe. Und plötzlich stand ich da. Ein Knopf im Ohr, um zu gucken, ob das Mikrofon auch funktioniert. Ja, der Knopf war nicht so ganz im Ohr, das wird sich gleich herausstellen, was da passierte. Auf jeden Fall hielt ich ihm das Mikro unter die Nase und habe gefragt, was bedeutet für dich Mut? Er war etwas größer als ich, guckte auf mich runter und meinte, Entschuldigung, wer bist du nochmal?
Wunderbar, wunderbar. Wer bist du nochmal? Klasse.
Und ich meinte, ich bin Anna. Weil ich dachte, wenn ich wer Wichtiges wäre, dann würde ich mich nur mit meinem Vornamen vorstellen. Und ich mache einen Podcast mit meiner Oma.
Oma.
Ja. Ja, und unser Thema ist Mut. Und ich wollte mal wissen, was du dazu sagst. Und dann hat er mir gesagt, was er dazu dachte. Und es war 0815, hätte jeder so gesagt. Aber gut, er ist ein berühmter Künstler, also war es was wert. ich, danke, 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 schnell weg, hab mich getraut, ja. Und dann gucke ich auf mein Mikro und hatte in dem Moment, wo ich Stopp drücken wollte, habe ich erst losgedrückt.
Oh. Aber wunderbar.
Ja.
Aber zu einer kurzen Ergänzung, ja. Kurzer Kommentar.
Ja.
Das ist wunderbar. Diese Metapher, dass es im Grunde ausgestellt war, ja. Und er hatte doch sowieso nur irgendwie Tralala erzählt.
Ja.
Also von daher hat der also der die dritte imaginäre Person, ja, hat dafür gesorgt, dass dieser Quatsch nicht aufgenommen wird.
Und weißt du, was der zweite Kern der Sache ist? Unser Thema ist doch heute Mut. Und ich habe mich getraut, dahin zu gehen. Und ich habe mich so mutig danach gefühlt. Und dann war es mir schon fast egal, dass ich nichts aufgenommen hatte. Und dann habe ich gedacht, gut, das ist trotzdem mein Beitrag zum Podcast. Man hört tatsächlich noch, wie ich mich von ihm verabschiede. Das ist das Einzige, was ich aufgenommen habe. Das kann ich als Beweis hier einschneiden. Thank you so much.
That's where it is.
And we're in Anna. And we're enjoying your art.
Thank you very much.
Thank you very much for your exhibition.
So wunderbar, ja. Das als, Mensch, das, hör mal zu, das finde ich genial.
Ja.
Das erste Erzählen, wie du es gemacht hast, und dann den kleinen Kick noch, einen Satz noch aus.
Ja. Das kann ich hier reinschneiden. Wir haben nämlich Englisch gesprochen, da bedanke ich mich dafür, für seine Worte.
Klasse.
Diesen Teil, den ihr jetzt hört, ist reingeschnitten. Aber das ist auch das Tolle bei einem Podcast. Man sitzt da schon noch so 10 Stunden dran und schneidet und kann alles manipulieren. Nein, Quatsch, das habe ich natürlich nicht gemacht. Was ich an dieser Stelle gerne machen würde, ist einen kurzen Gastbeitrag bzw. kurze Gastbeiträge einzuspielen von Personen, die ich befragt habe, was Mut für sie bedeutet und auch, was sie schon mal Mutiges gemacht haben. Ich lasse die folgenden Beiträge mal ganz unkommentiert. Ich habe sie zudem sehr stark geschnitten. Da war ganz, ganz viel Tolles dabei, aber das würde den Rahmen von diesem Podcast sprengen. Und vielleicht nehmen wir das Thema ja noch einmal rein, wenn ihr, die hier zuhören, wenn ihnen noch was dazu einfällt, wenn sie noch was beitragen möchten. Und ich finde es schön, wenn das hier ein interaktiver Podcast wird, wo wir auch öfters mal die Meinung von anderen Personen einspielen oder natürlich als Gäste einladen. Das ist mir wichtig und ich glaube, ein Podcast kann auch ein Austausch sein. Und wenn man seine eigenen Gedanken nochmal in einem anderen Kontext hört, ist das, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Also dann viel Spaß mit den Gastbeiträgen.
Als du mich gefragt hattest, ob ich dir eine Sprachnachricht verfassen könnte, in der ich ja definiere, was Mut für mich bedeutet, unter dem Kontext, dass das für deinen Podcast ist, habe ich dir daraufhin geantwortet, dass ja allein das ja schon Mut definiert, dass wir in einer Welt leben, wo wir vorbekommen, wie wir zu denken haben und es halt auch Mut ist, eben das zu tun, was ich hier gerade tue, nämlich einfach zu sagen, was ich denke und einfach die Fähigkeit zu besitzen, selbstständig zu denken und mich nicht von außen beeinflussen zu lassen. Und ich finde, dass wir ja im Alltag schon bei den banalsten Dingen versuchen sollten, den Mut zu haben, uns zu öffnen. Und auch wenn wir vielleicht Angst davor haben, eine Zurückweisung zu erleiden, indem wir zum Beispiel zu mutig sind und ja, einfach herzlich zu den Menschen um uns herum sind, dass wir trotzdem, auch wenn es so sein könnte, dass wir dann eine Zurückweisung bekommen, weil es vielleicht dann Menschen gibt, die so verschlossen sind, dass sie damit nichts anfangen können, wenn jemand so lieb ist und so offen, dass wir uns davon trotzdem nicht unterkriegen lassen, dass wir das trotzdem machen, so lange, bis irgendjemand ja durch diesen Mut gecatcht wird, irgendetwas in ihm bewegt wird und diese Person dadurch dann auch einfach etwas Gutes erfahren kann. Und dadurch, dass diese Person dann etwas Gutes erfahren hat, so denke ich, wird sie dann wiederum auch etwas Gutes, ja, weitergeben. Und ich hoffe, dass das dann irgendwann ja so ein Ausmaß annimmt, dass man sich nicht darüber sorgen muss, dass diese Welt sich immer mehr verschließt. Denn ich habe die Meinung, dass sie das ja mehr und mehr tut. Und ich finde, dass es in unserer Hand liegt, dass wir alle zusammen etwas dafür tun, dass es halt eben nicht die Überhand nimmt. Die Verschlossenheit und dementsprechend der Mangel an Mut. Ich denke, dass ihr vielleicht auch schon mal so etwas erlebt habt, wo ihr euch gedacht habt, warum können Menschen nicht einfach mutiger sein, als sie es sind? Denn wenn sie es wären, wie gesagt, so meine ich, wäre diese Welt ein besserer Ort.
Mut ist für mich das, was ich brauche, um etwas zu tun, obwohl ich davor Respekt oder sogar Angst habe. Also zum Beispiel habe ich großen Respekt vor Höhen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Dom hochklettern möchte, dann kostet mich das eine ganze Ecke Mut. Mache ich auch deswegen nicht, weil ich nicht so besonders mutig bin. Vielleicht ein Erlebnis, wo ich besonders mutig sein musste in meinem Leben, war, als ich meiner Mutter gesagt habe, dass ich schwul bin, weil ich halt befürchtet habe, dass sich dadurch ganz viel ändern würde in meinem Leben. Und eines Abends war es aber so, dass ich das dann halt trotzdem gemacht habe, weil irgendwie andere Umstände dann, ja, also ich hatte so viel Angst davor, was passieren würde, wenn ich es nicht tue, dass ich dann den Mut aufbringen konnte, rauszurücken mit der Wahrheit.
Ja, ich würde sagen, für mich persönlich war so der letzte mutige Schritt, den ich gegangen bin, tatsächlich aus Köln auszuziehen nach Amsterdam, also aus einer Stadt, die mir sehr am Herzen gelegen hat und meine Freunde und mein ganzes Umfeld so ein Stück weit zurückzulassen und woanders hinzugehen, alleine, wo ich ja tatsächlich wieder niemanden kannte.
Für mich ist Mut etwas ganz Unerwartetes zu tun. Manchmal, wenn ich am liebsten etwas ganz unbedingt machen möchte, aber es nicht zu etwas passt, was ich, woran ich gewöhnt bin, denke ich mir, okay, es reicht nur 2 Sekunden lang, mutig zu sein und einfach machen. Und dann hat man schon mit der Sache begonnen. Mut ist zum Beispiel, morgens aufzuwachen und mir die Haare abschneiden zu wollen. Ganz kurz und dann einfach machen, wie heute.
Was bedeutet denn für dich Mut, Oma?
Mut ist ja ein Lebensbegleiter.
Mhm.
Das fängt ja, das, wenn man mal so ganz genau zurückguckt, ja, bevor man ein mutiger Mensch ist, wie man im besten Falle jetzt ist, im besten Falle, das ist ja keine Sache von heute. Wenn man es nicht früh genug geübt hat, wird es nie passieren. Und eine richtige große Mutübung aus meiner Kindheit ist, das war, als John F. Kennedy ermordet wurde, da war ich in der 5. Klasse und der John F. Kennedy gehörte ja nur ins feindliche Lager, ins feindliche politische Lager und wir haben in unserer Klasse eine Schweigeminute gemacht und haben an ihn gedacht. Und dann kam der Lehrer und hat wie wild getobt, ja, als er das mitgekriegt hat. Das war wirklich immer eine ganz große Übung in Mut. Mhm. Aber es gab dann die vielen tausend kleinen Übungen, die letzten Endes genauso wichtig sind und die genauso viel Mut erfordert haben. Das ist zum Beispiel erstmal den Eltern widersprechen. Also die ersten Übungen in Mut, und ich erinnere mich daran, dass ich meinem Vater, da war ich in der 9. Klasse, habe ich meinem Vater mal gesagt, mein Vater war ja ein Großbauer und ich war totales Papikind, da habe ich ihm gesagt, ob er nicht mal meiner Mutter mehr im Kuhstall helfen könnte. Das wäre viel zu schwer für sie. Und mein Vater, der mich heiß und innig geliebt hat, der hat sich so getroffen gefühlt und hatte so einen Wutanfall bekommen. Und der Mut war, dass ich es wusste, dass ich ihn da an einem super empfindlichen Punkt treffe und dass dann Wutanfall kommen wird. Mhm. Und das war auch meine erste Trachtprügel, die ich von ihm bekommen habe danach. Und ein ganz großer anderer Mut, eine ganz andere Mutsache aus meiner Kindheit war noch, ich habe mal aus dem Keller ein Glas Kompott geklaut. Und zwar deshalb, weil bei uns die Familie heilig war. Familie heilig war fahrendes Volk, also das heißt eine kleine Zirkusfamilie. Und die haben gesagt, wenn ich ihnen ein Glas Kompott bringe, dann kriege ich eine Freikarte. Ich habe das Glas Kompott hingebracht. Habe keine Freikarte gekriegt, dafür aber eine unheimliche Trachtprügel von meiner Mutter auf den nackten Arsch vor meinem geliebten Arbeiter Hannes Zucht. Das war das Ende vom Lied. Aber es war auch eine Übung in Mut. Das sind so die, es gibt viele wichtige Kindersachen. Kann ich noch was sagen?
Ja, klar.
Auch in der Schule. Einfach mal dem Lehrer zu widersprechen. Und daran erinnere ich mich. Aber in der Schule war meine, dann nachher in den höheren Schulklassen als Jugendliche war meine mutigste Aktion eine, die aus der Angst heraus entstanden ist. Mhm. Und ich hatte eine totale Angst vor einem Lehrer. Und zwar deshalb, weil der launisch war. Der kam jeden Tag mit einer anderen Laune zur Arbeit und man wusste nie, wie er gerade gelaunt war und ob er Streicheln anhalten oder Prügel verteilt.
Das ist ja noch schlimmer als jemand, der immer Prügel verteilt, genau. Weil dann kannst du ihn einschätzen.
Genau, da kann man sich darauf einrichten und kann sich eine Position erarbeiten. Denn. Aber da konnte man sich keine Position erarbeiten, sondern man war immer am Schwimmen. Und diesem Lehrer habe ich dann einen langen Brief geschrieben. Aber ich war noch in der Schule. Abiturprüfungen waren so gut wie zu Ende. Aber und da habe ich ihm einen Brief geschrieben und habe ihm über seine Unberechenbarkeit geschrieben. Und auf diesen Brief hat er mir aber nie geantwortet. Das war eine ganz mutige Sache, weil die Prüfungen waren im Grunde beendet, aber das Zeugnis war nicht übergeben. Und es gab schon noch ein Abhängigkeitsverhältnis.
Oh ja.
Und er hat aber erst jetzt gerade im letzten Jahr gestorben und ich habe ihn dreimal gefragt, ob er den Brief bekommen hat, weil nie eine Antwort kam. Und er hat immer verunsichert reagiert und einmal nicht geantwortet und zweimal nein gesagt. Und dann kam die Magdeburger Zeit im Studium, wo ich exmatrikuliert wurde, weil ich in den Studentengemeinden war und dazu auch stehen musste und das, ich meine am Ende
in stand, den evangelischen
und katholische ja, ja. Und katholische auch und das bedeutete Mut, wer DDR kennt, weiß und das bedeutete, zu den Dingen stehen, die einem wichtig waren. Und naja, am Ende stand ja auch die Exmatrikulation dann. Und nach mehreren Disziplinarverfahren. Und heute finde ich Mut ganz, ganz wichtig. Mut im Alltag. Mhm. Mut auch innerhalb der Familie.
Ja.
Innerhalb der Familie sich kritisch zu positionieren, was nicht einfach ist, wenn man seine Familie liebt. Und wenn man sie nicht liebt, ist das alles viel einfacher.
Ja.
Und überhaupt im großen politischen Geschehen sowieso. Und heute sind wir ja in der Situation, dass wir dass ich es ganz wichtig finde, dass wir uns positionieren in den Gesprächen mit Leuten, die anders denken als ich.
Ja. Ich habe abstrakter über das Thema nachgedacht und ich habe einige Leute gefragt, was Mut für sie bedeutet. Und oft war es, das war ganz interessant, war das immer darauf bezogen, was die anderen von einem denken. Also Mut ist, anders zu sein als die anderen. Mut ist, was anderes zu machen als die. Aber Mut ist für mich, auch sich selbst zu überraschen. Beispiel, ich bin in der Bahn und da passiert, ist irgendwie ein Geschehen, was ich für ungerecht erachte. Ich bin aber so ein Mensch, der so darauf eingestellt ist, einfach zu sagen, was ich denke, dass es mich gar keine Überwindung kostet, einfach hinzugehen und zu sagen, was soll das denn hier? Könnt ihr zum Beispiel zwei Kinder, die sich gerade streiten, könnt ihr aufhören, den Jungen hier zu piesacken? Von außen sieht das aus wie Mut, aber von innen ist das für mich ganz normal. Und das ist, eigentlich eine ganz interessante Sache, weil damit stelle ich Mut nicht als was weniger Wichtiges dar. Aber hättest du die Person gefragt oder gesagt, boah, das war aber mutig? Die Person gesagt, für mich ist das normal. Das heißt, für mich ist Mut vielmehr noch über seine eigenen Grenzen im Kopf zu gehen, wirklich. Mhm. Weil wenn es mir leicht fällt, es zu tun, dann muss das nicht unbedingt Mut sein. Dann können andere mir das als mutig zuschreiben. Oder wenn sie das gemacht hätten, wäre das für sie Mut gewesen. Aber für mich ist das einfach normal, das zu tun. Aber wirklich über seine eigenen Grenzen im Kopf zu gehen und zu sagen, eigentlich sträube ich mich da total gegen, aber ich weiß, dass das gut für mich ist. Ich möchte das machen. Ich möchte mir selber das beweisen. So das, da muss ich sagen, das ist für mich so ganz, ja, so noch ein tiefer sitzender Mut irgendwie.
Das stimmt,
zu sagen, so an sich selbst zu glauben. Das ist für mich so was ganz Mutiges. Als ich im Oktober 2017 ja mit einer sehr guten Freundin von mir das Startup gegründet habe, ne, wo wir zum Gewerbeamt gegangen sind, gesagt haben, so, wir wollen eine GbR gründen, wir wollen zusammen wirtschaften. Die ersten Schritte, da habe ich mich so sehr mutig gefühlt, weil ich immer wieder sagen musste, ich mache das, weil ich an meine Fähigkeiten glaube. Keiner hat mir gesagt, du bist bereit, geh raus und verlange Geld dafür, dass du bestimmte Arbeiten ausführst. Ich habe dafür keinen Test gemacht, ich habe dafür ist gar kein Problem. Muss nicht. Opi schleicht ins Zimmer rein, schnappt sich seine Zigaretten und ist schwupps wieder raus.
Schwupps ist er wieder raus.
Man hat ihn nicht gehört. Und da aber wirklich zu sagen, ich habe was drauf, ich habe was auf dem Kasten, das weiß ich. Das war für mich am Anfang mutig zu sagen, weil man sich dann doch lieber sagt, ich kriege lieber von außen gesagt, oh, das kannst du gut, anstatt mir das selber zu sagen. Und das ist so der erste Schritt, wenn du, glaube ich, so eine Selbstständigkeit aufnimmst, musst du von dir selbst überzeugt sein. Und das ist für mich auch mutig, hinzugehen und zu sagen, guck mal, was ich kann. Anderes Muterlebnis ist, sich entschuldigen. Das musste ich erstmal lernen. Und ich habe gemerkt, wie machtvoll das ist, sich zu entschuldigen. Weil es ist so spannend, dass du einen Statusverlust erwartest, wenn du dich entschuldigst. Aber es ist genau andersrum. Es ist genau andersrum. Wenn du dich entschuldigst, dann übernimmst du nämlich die Verantwortung für dein Handeln und sagst, ich habe das analysiert und man stellt sich nicht über die Person, aber man sagt, wir sind auf derselben Augenhöhe. Ich traue mich dir gegenüber das auch zu sagen, ne, einen Fehler einzugestehen. Und das hat für mich ganz viel mit Mut zu tun, zu sagen, du, da, das war nicht gut von mir oder da habe ich was falsch gesagt. Und da hat mein Vater mich immer so drin bestärkt, nicht aktiv hat er was dazu gesagt, sondern weil er sich selber auch öfters mal entschuldigt hat, als Erwachsene zu seiner 4-jährigen Tochter gesagt hat, du Anna, das war nicht richtig vor mir, das tut mir leid. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Eltern das vielleicht auch zu wenig machen bei seinen Kindern, bei deren Kindern, weil die davon ausgehen, dass sie eh so eine bestimmte Statusposition haben, ja, oder die eben auch nicht verlassen wollen. Dabei ist es genau andersrum. Ja.
Ja, ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel, muss ich sagen. Für mich, ich finde, sich zu entschuldigen, ist auch Größe. Ist auch Größe und genau wie du es beschreibst, man selbst bringt sich im Grunde aus einer Position ganz unten in eine ganz würdige Position. Mhm. Es verleiht einem eine Würde, sich zu entschuldigen. Mhm. Jetzt kommt was hinzu, ja? Ja. Entschuldigen ist ja auch, es ist wirklich auch mit diesem Wissen, ja, mit diesem Wissen, was wir eben gesagt haben, ist es trotzdem eine totale Mutsache. Mhm. Und weil ja immer noch trotz alledem immer noch diese Angst ist, dass ich mich in eine Demutshaltung begebe. Mhm. Und aber die Erfahrung ist genau umgedreht. Mhm.
Dazu wollte ich noch sagen, sich für bedeutende Sachen entschuldigen. Die Eingrenzung sollte man noch machen, weil es gibt auch Leute, die tendieren dazu, sorry, sorry, sorry zu allen kleinen Dingen, die sie machen, zu sagen. Und da sagt man, komm, hör doch mal auf, dich zu entschuldigen für alles. Das gibt's natürlich auch, ne? Dieses präventive Entschuldigen.
Nein, sich entschuldigen ist ein ganz, ganz großes Thema. Und auch so in... du bist ja auch in der Partnerschaft. Wir sind schon lange
in der Ehe, in da ist...
In einer Partnerschaft.
Naja, man kann ja nicht sagen Ehe zu dir, ja.
Nee, aber in einer Beziehung.
Was soll ich jetzt sagen?
Partnerschaft. Das hört sich so verstaubt an.
Verstaubt. Sagen wir mal das verstaubte Partnerschaft.
Gut.
Verstaubt. Ich meine so dieses sich entschuldigen, was mit wirklichem Mut verbunden ist und so, das ist so ein großes Lebensthema, auch in Freundschaften sich zu entschuldigen.
Ja,
ist.
Total.
Und aber der vom Grundsatz her die wirklich gute Erfahrung ist, dass man sich selbst was Gutes tut, wenn die Entschuldigung auch ein wertvolles Thema ist, ja.
Ja.
Ich finde zum Beispiel, das ist jetzt nicht unbedingt unsere Idee, die wir verwirklichen müssten, aber mit einer Grundschulklasse über Mut zu sprechen, müsste auch wunderbar sein. Das müsste einfach großartig sein.
Das stimmt.
Das fällt mir jetzt gerade noch so ein. Mut ist, das ist so ein Thema, aus meiner Erfahrung braucht man dieses Thema wirklich nur in den Raum stellen.
Mhm.
Schon ist eine schweigende Gruppe, ist nicht mehr zu bremsen.
Ja, ja. Dazu habe ich auch noch was beizutragen. Und zwar kurzer Schwenker auf soziale Medien. Ich habe, das kennst du wahrscheinlich nicht, aber das heißt Instagram. Kennst du, hast du schon mal gehört?
Kenn ich.
Kennst du? Kennt sie.
Kennt sie, ja.
Ja. Und da gibt es etwas, das heißt Story. Und du kannst Bilder posten, die sind 24 Stunden da und dann verschwinden die. Und in diesen Bildern kannst du kleine Dinge einbetten, wo du zum Beispiel eine Frage stellen kannst. Dann können Leute in dem Bild darauf antworten. Die schreiben dann ihre Antwort und dann bekomme ich die. Oder du kannst dann eine Musik reinladen, die andere Leute hören können. Ne? Was auch immer. Da habe ich das gepostet und es haben mir zwei Leute geantwortet. Eine Person hat gesagt, dass sie Fallschirmspringen war. Und darüber haben wir letztens noch geredet. Das war ihr mutigstes Erlebnis. Und die andere Person hat gesagt, was? Du hast einen Podcast mit deiner Oma? Ist ja cool.
Ist gut. Aber dazu muss ich was sagen. Ja? Zu diesen zwei Antworten, zwei Reaktionen.
Hm.
Eigentlich... das Ding ist einfach, dieses Thema Mut wird eigentlich erst richtig, entfaltet sich eigentlich erst richtig im Gespräch.
Ja, absolut.
Weil die Leute, wenn mit so einer Kurzfrage, die so kurz mal veröffentlicht und formuliert wird und so, da denken die Leute immer, es sind großartigste Mutgeschichten. Aber die wirklichen Mutgeschichten, die wirklichen, die mit einer Kraft da sind, ja, und die den wirklichen Mut erfordern. Und das sind nämlich die Sachen, von denen du gesprochen hast, wo man eine Grenze überschreiten muss. Warte mal, noch so ein ganz wesentlicher Gedanke fiel mir gerade ein.
Aber auch bitte immer noch ins Mikro reinsprechen.
Ach so, ein ganz wesentlicher Gedanke fiel mir noch ein. Moment, stopp, brauche einen kurzen Augenblick, um nachzudenken.
Ich muss auch langsam mal aufs Klo.
Willst du erst mal aufs Klo gehen oder dann kann ich da denken?
Ja, in der Zeit? Ich lasse es einfach mal laufen. Ich
laufe aufs Klo.
Ja, das Mikro laufen lassen, nicht mich. Ja, klar, ich schneide das ja alles.
Ich lasse es einfach mal laufen.
Sehr gut.
Überleg mal kurz.
Es läuft, ja?
Ja.
Gut, okay.
Aber nicht während ich weg.
Anna geht gerade aufs Klo. Jetzt würde ich gerne ganz schnell was sagen. Ganz wahnsinnig schnell irgendwas sagen, was Anna nachher total überrascht. Ich möchte sagen, ich war lange Zeit ein Mensch, der damit gerungen hat, der sich danach gesehnt hat, mutig zu sein. Und das war ein schwerer Weg. Irgendwann habe ich es mir mühsamst erarbeitet mit vielen, vielen angeblichen Risiken. Doch der Gewinn ist groß. Jetzt kommt Anna. Moment, stopp, stopp, stopp. Stopp. Geht gleich weiter. Ich will jetzt zu Anna nochmal zu dem Gewinn.
Oma?
Ja.
Ich muss los. Ich habe ja meine Physiotherapie. Ja.
Wie spät haben wir es denn eigentlich? Ja, können wir noch mal ganz kurz, ja. Eine ganz kurze Frage noch,
ja.
An dich und eine Frage und eine ja. Meinung zum Gewinn des Mutes.
Ja.
Das finde ich ganz wichtig, dass es einen riesengroßen Gewinn hat, der Mut, und fürs eigene Leben und für die Lebensfreude.
Das war aber keine Frage.
Und da will ich dich gleich fragen, und für den Stolz auf sich selbst. Und jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran.
Wann kommt denn die Frage?
Sag mal was zu dem Gewinn von Mut.
Ich weiß nicht. Ich habe gerade, glaube ich, zu hohe Anforderungen an meine Antwort, dass mir nichts einfällt. Ja. Nee, aber kennst du das, wenn du denkst, jetzt muss was kommen und dann kommt nichts?
Ja, und dann das muss höchste Qualität haben, ja. Und dann verzettelt man sich, ja, in sich selbst, in seinen eigenen Gedanken und wird enger und enger und enger und dann, ja, kommt nur noch Schwachsinn daraus. Genau.
Ja. Ja, ehrlich gesagt. Ja.
Und Schwachsinn wollen wir mal nicht.
Und damit? Nee.
Ja.
Wir müssen uns übrigens auch noch verabschieden. Das war auch noch eine Kritik, dass wir das letzte Mal einfach aufgehört haben, so, zu reden. Wir haben gesagt, so, wir machen mal Schluss, und dann waren wir weg. Und es war große Enttäuschung. Ja. Machen wir Schluss jetzt?
Ja, machen wir Schluss jetzt, und tschüss dann.
Tschüss.